Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Papst. Hey, Oskar, das erste Mal mit Riverside. Wie cool ist das?
Das erste Mal digital. Mal schauen, ob wir unsere Energy hochhalten können.
Ja.
Oder das hat natürlich schon gespoilert, dass, aber sagt uns gerne, ob ihr Veränderungen merkt oder sich irgendetwas ändert. Es ist natürlich was anderes, aber leider gehen wir gerade beide auf dem Zahnfleisch.
Deswegen nicht die Energy hochhalten, sondern die Energy wieder hochbekommen.
So hochbekommen, wie es geht. Ja. Also ja. Ich gerade Hexenschuss und Papst, glaube ich, auch wieder bei so cremigen 16-Stunden-Tagen. Also es ist
zu viel.
Auf jeden Fall, we don't practice everything we preach. Wir sollten uns auch mehr Vorbild an unseren eigenen Idealen, die wir hier so in die Welt posaunen, nehmen. Ich kann das Thema Rollenbilder helfen, weil gute Rollenbilder, gute Vorbilder uns ja eigentlich immer dabei helfen, auch zur besten Version unseres Selbst zu werden. Und deswegen wollten wir uns nochmal intensiv damit auseinandersetzen. Wir haben ja schon im Thema Leadership über die besten Chefs und Chefinnen gesprochen, die uns geprägt haben. Und natürlich waren das Vorbilder. Aber dass das Thema tiefer greift und ja auch weit vor dem arbeitstechnischen Kontext anfängt und auch weit darüber hinausgeht, dürfte ja auch vielen von euch bekannt sein, je nachdem, wie viel man sich schon so in so die psychologische Basisliteratur eingelesen hat. Wir wollen nachher nochmal so ein bisschen auch über die sozialkognitive Lerntheorie sprechen, was da eigentlich die Basis ist für die Art, wie wir agieren, wie uns Vorbilder über unsere Jahre sich verändern und uns begleiten, über Identitätstheorie, die von Eric Erickson, Nachfolger von Freud, und genau, Papa hat auch noch ein, zwei coole Theorien, aber vielleicht wollen wir einfach so wie immer mit einer persönlichen Note starten.
Ja. Ich struggle die ganze Zeit mit dem Wort Rollenbilder versus Vorbilder, und ich frage dich mal, was du denkst. Meine Erklärung ist, Rollenbilder, die sind da. Da kann man gar nicht sagen, gut, oder du kannst sagen, gut, schlecht, aber die sind da, die prägen uns. Und bei Vorbildern ist schon so ein bisschen Reflexion, da sagen wir, die finden wir toll, so möchten wir sein. Bei Rollenbildern kann es auch sein, die sind so und wir denken, so sind alle. Ist das so ein bisschen der Unterschied, oder wie würdest du die Begriffe abgrenzen?
Guter Punkt. Ich würde sagen, Rollenbilder sind halt irgendwie noch universeller angesetzt als Vorbilder. Genau, Vorbilder hat dann vielleicht noch so die persönlichere Note. Vielleicht auch eher dieses Implizite, ne? Also, dass man gar nicht aktiv die Leute jeden Tag so als Vorbild sieht, sondern wenn man sich mit den Leuten auseinandersetzt und mit den Leuten Zeit verbringt, merkt man, okay, das tut mir gut, das fördert mich in dem, wie ich sein möchte, da, wo ich hin möchte, so wie ich bin.
Ja. Okay.
Genau, da so würde ich vielleicht den Unterschied machen.
Wir gucken es nachher nochmal nach, und falls wir jetzt Quatsch geredet haben, dann nehmen wir die Folge nochmal auf oder wir schreiben es zumindest im Post bei LinkedIn. Achtung, am Anfang wirr.
Am Anfang wirr.
Okay.
Das darf auch mal sein. Genau, aber wir haben ja trotzdem auch, also wenn wir jetzt mal von der Theorie ausgehen, dass wir eigentlich alle durch ähnliche Phasen laufen, dann ist es ja eigentlich insbesondere so die Zeit nach der Pubertät, wenn wir so aus diesem Kontext des nachbarschaftlichen, familiären gehen, dass es dann auf jeden Fall erstmal gleichaltrige Idole werden, Menschen, die vielleicht an der Schule sind, die man auf einer Sportfreizeit kennenlernt. Jetzt heutzutage natürlich wahrscheinlich viel, viel mehr noch Social Media. Bei mir fing das ja auch schon an, als ich groß geworden bin, viel, viel relevanter zu werden. Aber deswegen vielleicht da mal so den Unterschied. Wie war das für dich? Wie haben sich bei dir, auch als du groß geworden bist, so Rollenbilder gefügt, und wie hat dich das vielleicht dann auch geprägt?
Ja, bis heute? Also das ist ein super, super Einstieg, und hat mir natürlich auch, als du mich so quasi gebrieft hast, mich sofort ins Schwitzen gebracht. Ich glaube, bei mir sind die Rollenbilder am Anfang sehr eng in der Familie gewesen. Das war natürlich meine Mutter, die die Starke war bei uns, die Studium parallel zur Kindererziehung gemacht hat. Also zumindest nachdem wir in die Schule gekommen sind, hat sie es wieder angefangen. Mein Vater, der viel auf See war, nicht da war. Meine Mutter, also Frau gleich stark, starke Rolle, das war bei mir so mein Bild. Die hat auch mehr gesprochen, klarer so ihre Meinungen gemacht. Der hat sehr stark, erinnere ich sie, wie sie mit ihrem Vater, also meinem Großvater, auch argumentiert hat. Wir hatten richtig so eine Debattenkultur, die beiden. Mhm. Und wenn mein Vater daneben saß, der hat dann immer nur so seinen Bart gekrault und hat eigentlich nur zugehört, aber nicht aktiv. Also ich glaube, ich weiß nicht, was der da in der Zeit gemacht hat, aber das ist so ein bisschen meine ersten Rollenbilder. Sehr starker Großvater, sehr starke Mutter, sehr klassische Großmutter, die eher immer das nur bestätigt hat, was der Großvater gesagt hat. Und mein Vater, glaube ich, sehr untypisch, weil, glaube, nicht so sicher und nicht glücklich in seiner Rolle. Dann hat sich das natürlich auch weiterentwickelt. Meine Eltern haben uns so subtil das Bild vermittelt, dass Ärzte bessere Menschen sind. Ich weiß gar nicht, ob es ihnen bewusst ist, aber sie haben es uns vermittelt. Das habe ich erst viele Jahre später dekodiert. Und wir hatten einige Familien, zwei Familien in Kiel, die, mit denen wir sehr viel Zeit verbracht hatten, wo die Männer Ärzte waren. Die waren auch super bezaubernd beide. Tolle Männer, tolle Frauen dazu, witzige Kinder. Und das war so, das war Role Families, wenn man so möchte. Und dann ist erst in der Pubertät ist so losgegangen, dass andere Leute kamen. Da kam mein Volleyballtrainer, der für mich ein Role Model wurde. Dann kamen einige Leute auch aus meiner Volleyballmannschaft natürlich, die gleichaltrig, aber ich war dann eher einer der Jüngeren. Auch wenn wir ein Jahrgang waren, ich war halt Dezember 64 und dann waren da welche Anfang 63. Das ist, wenn man 14 ist, ja schon viel großer Unterschied. Dann parallel dazu, wir haben mit 11, 12 Jahren durften wir irgendwie in die Skifreizeit mitfahren. Und da waren dann Skilehrer, die waren vielleicht 5 bis 8 Jahre älter als wir, also auch ganz jung noch. Und die kamen irre präsent rüber, die hatten gute Sprüche drauf, die waren witzig, die waren sehr sportlich, das waren alles Kunstturner, die dieses Skithema dann gelernt haben und weitergegeben haben. Und das war das dann auch schon so. Mehr war das nicht. Ne? Also dann das mit Fertigwerden der Schule und dann irgendwann Eintritt ins Studium ist das explodiert. Das haben wir aber schon in verschiedenen Folgen diskutiert, ne, dass ich dann irgendwie Gehälter von Vorständen auswendig kannte. Aber ich glaube, so dieses bis zum Abitur, diese Prägung, die kamen, ja, die waren sehr eng an der Familie und dann eben, ja, wie beschrieben, dieses Thema Volleyball und das Thema Skilaufen, genau. Ja. Wie war es bei dir? Wir haben noch nie drüber gesprochen, wir haben es auch im Vorfeld nicht besprochen, bin total gespannt. Was sind deine Role Models?
Ich fand ja immer irgendwie so die Freaks und die Außenseiter und die Leute, die es anders gemacht haben, cool. Also immer irgendwie alles abseits der Norm hat mich ja abgeholt und dann immer so die verrückten großen Brüder von Freunden und dann so ein Pete Doherty als Musiker. Nee. Irgendwie fand ich das immer cool, wenn Leute einfach anders waren. Ne? Und ich meine, ich war ja auch sehr, sehr aufrührerisch und sehr gegen System und ja, sehr gefühlt schon anarchistisch, als ich jugendlich war. Und genau so. Also das war immer was mich abgeholt hat in dem Alter. Und dadurch, dass wir auch erst später so eine Beziehung richtig gut aufgebaut haben, war das sicherlich auch dann irgendwo die Suche nach so männlichen
Ersatz, ne?
Ersatzvorbild. Ich hatte ja nie männliche Lehrer. Also auch doch, obwohl so Sporttrainer waren durchaus doch auch dann der unser einer Trainer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt,
Jimmy.
Ja,
Jimmy Lewis. Ja. Also der hat ihm echt auch einen von Latz gegeben. Der hat ja auch mal Konter gegeben.
Ja, genau. Schön Konter gegeben. Ich glaube, das hat mir damals auch einfach gefehlt. Aber das hat sich dann schon sehr gewandelt. Es geht dann natürlich auch bei mir wirklich mit YouTube und allem los. Ich weiß noch, die sich da noch dran erinnern. Ich fand zum Beispiel dann Cold Mirror, als da Harry Potter an einen Stein gab, fand ich eine total coole Frau. Fand ich totales Role Model, Vorbild, wie man einfach cool und lustig und modern sein kann. Das ist jetzt alles.
Wer ist das? Die kenne ich nicht. Erklär mal, wer ist das? Hey. Wer ist
das? Das ist
eine Figur aus Harry Potter?
Nee, die hat Harry Potter einfach nochmal neu aufgenommen und verarscht.
Ach so, das kenne ich ja, das hast du mir mal vorgespielt, ja.
Genau,
ja.
Und ich fand die hatte dann natürlich auch einen YouTube-Channel und so, das war ja alles noch in seinen Anfangsphasen. Da gab es jetzt noch gar nicht so diesen Personenkult, wie es das heute kam. Das ging dann ja später erst so richtig los und jetzt die Leute, die jetzt groß werden, die haben ja alle ihre Lieblingsgamer, Sportler, die dann da jeden Tag hunderte Kilometer an Content Datenschleifen in die Welt pusten. Mhm. Und das war natürlich, als ich groß geworden bin, noch nicht so präsent, aber trotzdem hat mich da das Internet schon sehr geprägt, natürlich auch MTV und Jackass, und also das war schon alles sehr, sehr präsent, und für mich war es immer eher so das, ja, das Anti-Establishment, das Gegenteil von dem, was wir so gelebt haben, was mich gezogen
hat. Krass. Also ich habe das ja gar nicht, dieses Ausbrecherische habe ich so gut wie gar nicht.
Ich finde es total spannend, weil, also wenn man sich jetzt einfach anschaut, was auch dann Rollenbilder für einen Einfluss auf die spätere Jobwahl haben, und wie man so den beruflichen Werdegang, weil natürlich warst du auch für mich immer ein Riesenvorbild, wie man halt beruflich erfolgreich werden kann. Und ich war ja immer so ein bisschen zwischen den Welten von dir so als Business-Dude und Mama als Schamanin, also zwischen Gefühl und Geschäftswelt, was ja heute mittlerweile auch alles näher zusammenkommt, aber ja früher doch eher ein Bruch war. Dementsprechend kann ich jetzt irgendwie auch beides für mich nutzen. Aber wenn da bei dir vor allen Dingen auch diese Ärzte, du wolltest ja auch erst in die Richtung gehen, ne?
Also das kann ich auch noch mal kurz sagen. Ich habe es, glaube ich, schon, aber ich hier bei uns im Podcast noch nicht erzählt. Es war wirklich so, meine Eltern haben uns oder mich so in diese Richtung geschubst, ohne es jemals ausgesprochen zu haben, dass ich wirklich, obwohl ich lausiges Abi hatte, dann angefangen habe, mich für Medizin zu bewerben. Ich habe zweimal den Medizinertest gemacht. Das ging damals, weil der dann nochmal umgestellt wurde, habe mich da echt mehrfach beworben, bin zur Bundeswehr als Sanitäter, habe das als Jahrgangsbester, oder nicht Jahrgang, aber aus dem Quartal, du fängst ja alle 3 Monate, hat man ja eingezogen, aber ich hatte in dem Lehrgang wirklich die beste Note, weil ich dann damit die Hoffnung hatte, irgendwie auf die Gorch Fock zu kommen. Dann habe ich verlängert, auf Z2, weil ich wusste, dass ich mit Wartezeit mindestens 2 Jahre warten muss, bis ich Medizinstudienplatz kriege, und habe dann im Krankenhaus gemerkt, als ich das Krankenhauspraktikum gemacht habe, dass ich überhaupt gar keinen Talent dafür habe, keine Einstellung. Ja, das geht mittlerweile, das geht. Aber es war wirklich,
wirklich, das ist ja nicht deine Berufung. Also nein. Ich meine, du lebst ja für deinen jetzigen Beruf. Also nicht, dass du nicht auch andere Sachen hättest machen können, aber ich kenne wenig Leute, die so happy mit ihrem Job sind, wie du es jetzt bist, was du ja in keinster Form irgendwo vorgelebt bekommst, weil sich dann das dann auch wieder eher durch neue Rollenbilder irgendwie gefühlt hat. Aber ich finde es halt spannend, dass du dann erstmal mit Biegen und Brechen probiert hast, in die Medizin zu gehen, weil du das so erlebt hast. Und ich ja auch erst in der Musikbranche war, weil für mich das halt immer so ein Hafen war. Und ich dann aber auch gemerkt habe, okay, sobald du in der Musikbranche bist, hörst du Musik nicht mehr nur, um die Musik zu genießen, sondern du musst es aus einer kommerziellen Sicht sehen. Und dann ist es auch nicht so romantisch, wie man sich das immer vorstellt. Deswegen finde ich es ganz spannend, einfach diesen Einfluss. Ich frage mich halt, also was heutzutage junge Berufstätige inspiriert. Ich habe ja da schon mal drüber gesprochen, wenn ich jetzt Workshops, Seminare mit meinen Studierenden mache, die ja nochmal 5 Jahre, 6 Jahre jünger sind als ich, wie selbstverständlich da immer so dieses eingebettet in die Natur, eine offene Gesellschaft, was ich gar nicht so implizit habe. Also wo ich glaube auch einfach, wir haben zum Glück eine viel bessere Repräsentation, sowohl von allen unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, Geschlechtern, Arten zu leben, Modellen, dass heutzutage eine ganz andere Selbstverständlichkeit da ist, dass man viele Wege gehen kann und sich deswegen auch Leute explizit dafür entscheiden und schon früh wissen, wie sie sich ihren Weg vorstellen. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, also ich schiebe ja immer viel, also es gibt bessere Repräsentation, Social Media erlaubt einem immer in seiner Echokammer auch irgendwann anzukommen. Ob das hat auch genug Nachteile, es hat aber natürlich auch Vorteile, weil man sich gesehen fühlt, das Gefühl hat, man ist nicht alleine. Aber ich glaube, dass das
ist eine gute Frage. Also ich habe beobachtet bei uns in den Seminaren, wir haben jetzt gerade wieder ein Modul gehabt. Wir machen ja dieses 10-Monate-Programm unter anderem, wo Leute 4x3 Tage zu uns kommen, und da war jetzt gerade die 6. Gruppe. Die waren 3 Tage bei uns, und das ist eine so diverse Gruppe, ne? So unterschiedliche Menschen aus so unterschiedlichen Bereichen mit auch völlig unterschiedlicher Führungsspanne, und da ist ein Arzt dabei, da ist wirklich aus ganz vielen, vielen Bereichen Menschen dabei. Und meine Beobachtung im Vergleich zu früher ist, die Menschen gehen viel offener miteinander um, sind viel vorurteilsfreier, haben viel größeres Interesse, den Menschen hinter dem Titel und hinter der Rolle zu sehen. Ne? Das ist wirklich irre. Da sind auch Leute dabei, die unfassbar viel Verantwortung haben und beruflichen Erfolg haben, das aber 0,0 raushängen lassen in diesen Sessions. Und da habe ich das Gefühl, dass wir viel, wie hast du es genannt? Du hast so ein schönes Wort gehabt, dass es das auch repräsentierter, hast du es genannt, ne? Dass es wirklich dadurch
mehr Repräsentanz
mehr möglich ist, weil
Unterschiedlichkeit, das ist neben
ich habe
Mann, das, Frau, das, zwei Kinder, Labrador und
weißer Zismann, genau.
Noch ein anderes Modell gibt, wie man vielleicht auch leben kann.
Was mich mal interessieren würde, wenn du so in die Medien guckst und wie die jüngeren Generationen, also Teile der jüngeren Generation sich ja insbesondere auf meine eingeschossen haben, also ob das jetzt der mitwöchliche Podcast von Böhmermann und Schulz sind, die das Boomer-Cringe nennen. Wir wissen ja beide, dass man Cringe nicht mehr Cringe nennt. Oder Cringe nennen, sagen ist Cringe, aber die nennen es immer noch Boomer-Cringe. Und auch ansonsten ist ja der Boomer, der Baby-Boomer-Mann ist ja irgendwie so das Feindbild. Ich erlebe das gar nicht im direkten Kontakt mit Menschen, weder mit jungen Menschen noch mit irgendwie. Hast du das Gefühl, dass sich die jüngere, deine Generation explizit von dem, also im Durchschnitt oder im größeren Umfang von den Boomern abgrenzt und sagt, von dem wollen wir gar nichts wissen, die haben den Planeten zerstört und guckt sich eher jüngere Leute an oder noch ältere, die ganz, ganz weisen? Hast du dann?
Ja, ich glaube, die Leute schauen schon sehr viel auf ihre eigene Generation, weil das ist ja auch immer so dieses Gefühl von einer großen Schwester, einem großen Bruder, die InfluencerInnen, denen man sich dann so ein bisschen verschreibt und wo man das Gefühl hat, okay, die repräsentieren mich, die repräsentieren meine Art, wie ich sein möchte, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und natürlich ist das viel nahbarer als jetzt vielleicht 60-jähriger Boomer oder Boomerin, wo man einfach nicht so klar den Bezug dazu herstellen kann. Ich glaube, natürlich löst sich das generational gesehen auch einfach so ein bisschen, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, mit einer anderen Unsicherheit, wenn ich weiß, ich würde mit meinem Gehalt sowieso nicht für meine Frau und mich auf oder meinen Mann und mich aufkommen können, ob ich dann überlege, ob ich ein klassisches Familienmodell wähle oder wählen kann, wenn ich überhaupt nicht die Möglichkeit habe, dann werde ich mich nicht dafür entscheiden. Also die Möglichkeiten, die man halt vor 40 Jahren noch hatte, wenn man ins Leben gestartet sind, waren einfach andere als die wir jetzt haben. Also sehr, sehr, ich will es nicht alles darauf schieben, aber es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum unsere Generation sich, glaube ich, löst von diesem klassischen Familiendenken und dieser bisschen Boomer-Lebensweise so. Und dass man dann halt sich auch andere Vorbilder sucht, aktiv, halte ich da irgendwie für logische Konsequenz, ohne dass es jetzt abwertend gemeint ist. Ich glaube, dass dir halt auch so wenig Abneigung da entgegenkommt, liegt daran, dass du auch sehr reflektiert bist und sehr offen bist und sehr interessiert bist an anderen Menschen. Viele Leute sind in deinem Alter nicht mehr interessiert an der Meinung von anderen Menschen, weil sie halt auch das Gefühl haben, ich habe jetzt 40 Jahre Steuern bezahlt und die Leute sollen mal dankbar sein, dass ich hier so und so viele Studienplätze finanziere. Es gibt ja ganz viele Meinungen und Arten, damit umzugehen. Und ich glaube, auch da wollen wir ja eher probieren, diese Ängste aufzulösen. Je mehr man sich mit sich selbst auseinandersetzt und wo das alles herkommt. Niemand will ja irgendjemandem was Böses. Genau.
Aber ich habe einen Punkt, der mich echt beschäftigt, und das ist mir jetzt erst gekommen, das ist mir gar nicht in der Vorbereitung gekommen. Du hast ja auch eben von der Macht von Social Media gesprochen, und wenn man sich jetzt anguckt, im politischen Kontext, wie die AfD das geschafft hat, sich TikTok zu schnappen und da insbesondere dieser Spitzenkandidat, jetzt ja nicht mehr Mitglied der AfD-Fraktion, Kra, heißt er, glaube ich, ne?
Ja,
der dieses völlig abnorme Video gemacht hat, wo er junge Männer angesprochen hat, quasi toxisch männlich zu sein, wenn man das mal zusammenfasst. Und das gucken die sich ja an, und man kann ja schon, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, sagen, die Gen Z ist da eher gespalten, die Frauen wählen tendenziell linker und die Männer rechter. Hast du da eine Erklärung dafür, warum jetzt solche Leute Role Models für Teile deiner Generation werden?
Definitiv. Also ich glaube tendenziell, also wir haben jetzt, können jetzt vielleicht noch einmal über dieses Modell sprechen.
Sehr gerne, sorry.
Ericsson, dass man am Anfang so in dieser Phase Vertrauen versus Misstrauen ist eigentlich die engste Bezugsperson die Mutter. Dann geht's in dieses Autonomie versus Scham und Zweifel. Da sind dann die Eltern beide dafür zuständig, wie man seine eigene Identität bildet. Dann kommt dieses Initiative versus Schuldgefühl. Es geht in die Familie. Man schaut auch so ein bisschen über den Tellerrand. Und dann geht's irgendwann eben in die Nachbarschaft, in die Schule und zu gleichaltrigen Idolen, so in diesem pubertären Kontext. Wenn halt vorher schon genug schief gelaufen ist, was durch verschiedene Kontexte, glaube ich, bei uns gesellschaftlich einfach zum Teil der Fall ist und Vorbilder gesucht werden in den sozialen Medien, die am lautesten schreien und die halt, sag ich mal, offensichtlich ist das falsche Wort, aber die halt einfache Lösungen anbieten, um echte Ängste und Probleme anzugehen, sind halt momentan leider die Rechten. Du siehst es in Frankreich, der sehr gute Arte-Doku, auch gerade über den Aufschwung der Rechten, warum sich so viele identifizieren mit diesem 28-Jährigen, der jetzt wahrscheinlich da den Großteil der Stimmen holen wird, weil Marie Le Pen den inszeniert hat. Und ich kann's verstehen, dass wenn man mit so viel Ängsten ins Leben startet und so viel Unsicherheiten, dass man sich halt dann natürlich auch Ideologien zuwendet, die erstmal eine einfache Lösung versprechen. Und ich glaube, dass durch Social Media, dadurch, dass die das am aktivsten nutzen, am lautesten schreien, und viele Männer ohne oder junge Männer ohne Väter aufwachsen, nach wie vor haben wir eine extrem hohe Quote an alleinerziehenden Frauen, und die sich halt Vorbilder im Internet suchen, und wenn dann da eben so ein Maximilian Krah oder so ein Andrew Tate oder irgendein anderer ultra-toxischer Dude aber am lautesten schreien,
aber das halt aber
im Alter anfängt,
ist den, halt den Jungs die Kraft zurückgeben, die sie nicht vorgelebt kriegen, die sie nicht vermittelt kriegen, sondern eigentlich strugglen sie, weil sie das Gefühl haben, sind falsch, ne?
Ja, genau, das ist eben dieses Problem, wenn du es nicht schaffst, deine Identität auf eine gesunde Art zu bilden und du diese Modelle nicht mehr in einem gesunden Format durchleben kannst, wird es halt extrem schwierig, auch gesellschaftlich so reflektiert zu sein, dass man das Ganze richtig einordnen kann. So, und ich möchte es auch von niemandem verlangen. Also ich glaube, es braucht einfach mehr Sicherheit, mehr Klarheit und mehr Bezug zu echten Themen und Ängsten, damit sowas überwunden werden kann. Also ja. Ich glaube auch, wie gesagt, dass diese Modelle, sozial-kognitive Lerntheorie, Identitätstheorie, einfach durch soziale Medien nochmal komplett turbocharged werden, weil eben so, wann hattest du das jemals in der Entwicklung der Menschheit, dass du dein Handy aufmachst und innerhalb von 8 Sekunden hast du deinen Dopaminausschuss, bist in deiner In-Group, in deiner Bubble und musst da auch nicht mehr raus. Du musst dich eigentlich nicht mehr mit irgendeiner anderen Meinung konfrontieren, wenn du das nicht möchtest. Und wenn du halt hauptsächlich ängstlich und wütend bist, dann sind natürlich so Menschenfänger da ist man sehr dankbar.
Ja.
Für eben genau diese Unsicherheit in der Gesellschaft. Das war ja schon immer so. Also
ich will nochmal ein Beispiel nennen, also wo ich mir das so wahnsinnig aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du die mal angehört hast und eine Meinung dazu hast, diese Hoss und Hopf.
Ja, genau.
Die haben ja innerhalb kürzester Zeit. Bei TikTok. Bitte nochmal, die?
Ist anscheinend der erfolgreichste Podcast bei TikTok, habe ich
ja irgendwo gelesen. Ja, die sind TikTok überall und machen YouTube und aber sind auch auf den gängigen Podcast-Plattformen irre erfolgreich, hauen auch teilweise 2-3 Dinger in der Woche raus. Sehr eng an Verschwörungstheorien manchmal, sehr oft auch so im Verfolger, also ein bisschen Verfolgungswahn.
Ja, ich habe da so Ausschnitte gesehen, das ist wild auf jeden Fall.
Ja, aber wird angenommen, ne? Also ich würde auch
zwischen den beiden nochmal. Ja, aber genau, weil die Leute fühlen sich gehört, weil wenn niemand deine Ängste anspricht, dann gehst du halt zu den Leuten, die sie ansprechen, egal was die sonst für einen Schund reden.
Was haben wir denn für konkrete Tipps, ne? Wenn jetzt sowohl wenn so unsere jungen ZuhörerInnen, unsere älteren, mittleren, was kann man machen, um sich die richtigen Role Models zu nehmen? Sind Role Models überhaupt wichtig? Sollte man sich auf sich selber fokussieren?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube auch nach wie vor, bevor es einem selber nicht gut geht und bevor man sich nicht mit sich selber auseinandergesetzt hat, kann man auch niemand anderen wirklich glücklich machen. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und das sehe ich nach wie vor als den wichtigsten ersten Schritt. Self-Care, Selbstfürsorge und erstmal das eigene Kind glücklich machen. Wir erstmal dieses schöne Buch dem eigenen Kind irgendwie zu Hause geben. So. Das ist sowieso das Wichtigste. Und dann ist es natürlich auch einfach das Umfeld, mit dem man sich umgibt. Wenn man sich mit Menschen umgibt, die die eigenen Ängste und irgendeine gewisse Toxizität bestärken, umgibt, dann wird das wachsen, dann wird sich das nähern. Also wenn man sich mit Leuten umgibt, die Vorbilder für einen sind, so wie ich es auch probiere zu praktizieren und glaube ich auch ganz gut hinbekomme, wo ich in jedem Gespräch das Gefühl habe, ich lerne was dazu, ich freue mich für die Person genau, wie sie sich für mich freut, über meine Erfolge freue ich mich über die Erfolge. Und dass man gemeinsam eine Idee hat, wie die Welt irgendwie auch, wenn auch nur ein paar Prozent, aber auf jeden Fall besser werden kann, als wir sie bekommen haben, dass wir sie ein bisschen besser hinterlassen können, dann sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, du hattest ja auch diese
Jim Rohn
damit reingebracht.
Jim Rohn hat mal so einen Management-Trainer, der hat mal den Satz geprägt, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst.
Ja.
Und daran glaube ich auch, also ob das jetzt 5, 7, 9, 10 sind, aber auf jeden Fall sollte man sich das mal angucken, mit wem man eigentlich die meiste Zeit verbringt. Und wenn man in der Tat mit Menschen, die Welt immer nur schlimm sehen und Doomsayer sind und selber den Welt am Abgrund sehen, dann läuft man Gefahr, dass man da sich mit reinziehen lässt, wenn man Menschen sich umgibt, die mehr auf der gestalterischen Seite unterwegs sind, Dinge anpacken, selbstreflektiert sind, auch gerne Fragen stellen, auch lernen wollen, dann kommt man in so ein Mindset rein, das glaube ich. Und ich bin... Und
auch schauen, was man einfach für Kanäle sich anschaut, weil ich kenne es von mir selber, wenn ich jeden Tag auf Zeit online hänge, so sehr ich den Journalismus schätze, werde ich auch irgendwann einfach traurig.
Ja.
So, man muss sich auch einfach Pausen nehmen, muss sich medienfreie Zeit nehmen. Ja. Die schönsten Wochen des Jahres sind, wenn ich eine Woche mein Handy ausmache, mein Laptop ausmache. Auch wenn das jetzt nicht einfach ist und nicht irgendwie für jeden direkt umzusetzen ist, aber es gibt für mich keinen größeren Bliss als keine Medien, kein Empfang.
Ja, sondern das echte Gespräch, die echte Begegnung. Das habe ich auch durch diese 3 Tage wieder erfahren, wie wichtig und wie wertvoll das ist, mit wirklichen Menschen Zeit zu verbringen. Und ich bin so glücklich und dankbar, und das wäre jetzt so mein Fazit für die Folge, dass du zu den 5 Menschen verbringst, mit denen ich, als du gehörst, zu denen ich, glaube ich, am meisten Zeit verbringe. Und das ist wahnsinnig schön. Und
ich kann dir keine Herzen bei Riverside machen. Das würde ich dir.
Ich glaube, die Herzenfunktion
kriegen wir auch noch. Ich bin gespannt, ob das, mir geht es natürlich auch so, das weißt du, aber ich bin gespannt, ob es für die Leute auch interessant ist, hier unseren von einer sehr persönlichen Geschichte über den politischen Wahnsinn
zu
Takeaways.
Anhand des Feedbacks.
Sagt uns gerne, was ihr euch wünscht, was euch wichtig ist. Das ist auf jeden Fall für uns, glaube ich, jetzt einfach ein schönes Thema gewesen, worüber wir gerne sprechen wollten. Wir wollen noch über Sinn in der Arbeit sprechen, wo wir dann noch deutlich mehr Theorie und Takeaways
nächste Folge,
haben.
Genau.
Ja, nächste Folge.
Und wir werden, glaube ich, eine Doppel-Purpose-Folge machen. In der ersten Folge werden wir über Sinn für das Individuum, wie kann ich selber Sinn im Leben finden? Ist das überhaupt ein gutes Konzept? Wann kann man damit anfangen? Wann sollte man damit anfangen? Ist man falsch, wenn man nie damit anfängt? Klammer auf, nein, ist man nicht. Und dann da Folge drauf auch nochmal das Thema Purpose für Unternehmen. Genau.
Das super. Machen wir so. Freue mich sehr. Ich wie auch. Immer auch über eure tollen Bewertungen. Wir haben fast unsere OKRs erreicht. Ich glaube, 47, 48, 5-Sterne-Bewertungen. 50 haben wir uns gewünscht.
Wünschen wir uns weitere 50.
Wir im besten Fall noch weitere 50, aber auch wir haben viele gute Gäste geplant nach dem Sommer. Das heißt, da werden noch ganz andere schöne Folgen auf euch zukommen und wir freuen uns sehr.
Ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich habe ja vor ein paar Folgen das erste Mal Werbung in eigener Sache gemacht zu unserem Leadership-Programm. Da haben wir schon echt ein paar tolle Bewerbungen bekommen. Ganz, ganz toll. Freuen wir uns sehr. Wenn es Fragen gibt dazu, meldet euch. Ihr könnt mir direkt schreiben, hello@newworkmasterskills.com und es kann sein, wenn ihr bei uns bei irgendeinem Programm da seid, dass ihr auch mal Oskar kennenlernt, weil Oskar einer unserer Trainer ist für das Thema OKR. Haben wir das auch mal rausgehauen.
Freuen wir uns beide auf euch.
Super.
In dem Sinne, gehabt euch wohl, habt noch eine schöne Woche.